Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, am 20. Februar 1920, also vor 92 Jahren, ist Jacinta Marto, noch nicht einmal ganz 10-jährig, in einem Spital in Lissabon gestorben. Sie ist ihrem Bruder Francisco Marto, der am 4. April 1919 noch nicht ganz 11-jährig starb, in den Himmel gefolgt. Ja, in den Himmel, denn die Mutter Gottes hatte den Kindern in Fatima den Himmel versprochen. Und verdient haben sie ihn, wie wir in dieser Sendung hören werden, allemal. Der 20. Februar ist gleichzeitig der offizielle Gedenktag der beiden am 13. Mai 2000 durch Papst Johannes Paul II. In Fatima selig gesprochenen Hirtenkinder. Ihnen zur Ehre wollen wir aus der von Pater Louis Condor am 13. Oktober 1999 herausgegebenen Schrift »Die Spiritualität der Hirtenkinder Francisco und Jacinta« vorlesen. Pater Condor war der Vizepostulator des Seligsprechungsprozesses. Er ist am 28. Oktober 2009 in Fatima gestorben. Wir weisen darauf hin, dass diese Schrift in Vorbereitung der Seligsprechung vom Jahr 2000 verfasst wurde. Zuerst folgt nun ein Vorwort des 1999 zuständigen Bischofs von Fatima, Serafim de Sousa Ferreira e Silva, kurz genannt Bischof Serafim. Ich möchte in der Perspektive der baldigen Seligsprechung von Francisco und Jacinta Marto das geistliche Profil der beiden Kinder umreißen, die in ihrem Leben und für uns die Botschaft der heiligsten Jungfrau und auch ihre eigene Botschaft zusammengefügt haben. Francisco und Jacinta waren in Wahrheit Zeugen und sie bleiben in Zukunft auch Zeichen der Übernatur. Dadurch, was sie gesehen und gehört haben, dadurch, was sie waren und was sie sind. Deswegen hat die Kirche ihre Seligsprechung beschlossen. Seit unvordenklichen Zeiten stellt der apostolische Stuhl zur Nachahmung, Verehrung und Anrufung einige Christen vor, die sich durch die Nächstenliebe und andere evangelische Tugenden auszeichneten. Dies steht in der Constitutio Divinus Perfectionis Magister vom 25. Januar 1983. Sie nennt dabei drei Gründe und die Wirkungen. A. Nachahmung. Die Seligen und Heiligen werden als Vorbilder zur Nachahmung vorgestellt. Francisco und Jacinta sind die Träger der Botschaft, die aus ihrem Leben entspringt. Sie dienen deswegen als Vorbilder für Kinder, Jugend, aber auch für Erwachsene. B. Verehrung. Die Seligen dürfen öffentlich in ihrer Heimat am Altar mit Statuen und durch Gedächtnisfeier verehrt werden. Den Heiligen gilt dasselbe in der gesamten Kirche. C. Anrufung. Die Kirche bezeugt, dass die Seherkinder für jene, die sie anrufen, Vermittler sein können. Zweitens. Die Seligsprechung von Francisco und Jacinta bestätigt und stärkt die Authentizität des Fatima-Geschehens in seiner Ganzheit, angefangen mit den Engelserscheinungen bis zum heutigen Tag. Sie stellt die zwei Hirtenkinder als Vermittler von Gnade und Segen für jene hin, die noch auf Erden pilgern oder noch im Fegefeuer gereinigt werden. Die Hirtenkinder verdienen Verehrung, sind Mittler und können nachgeahmt werden. Was will das für heute sagen? Sie lebten ja in Portugal während der Umwälzungen der Ersten Republik. Wie können Sie jetzt trotzdem für die Nachahmung zu einem Bezugspunkt werden? Vor den Erscheinungen lebten diese Kinder ganz normal und wurden in ihr Dörfchen Aljustrel eingegliedert. Sie übernahmen und gaben jene christliche Spiritualität weiter, die sie von ihrer Familie erhielten und wie sie damals in der Pfarrgemeinschaft gelebt wurde. Es ist selbstverständlich, dass die Katechesen und Missionen der Kindheit die Religiosität und Spiritualität dieser jüngsten Kinder der Großfamilie beeinflusst haben. Durch die Erscheinungen auf der Loca do Cabeço am Arneiro, in der Cova da Iria und in Valinhos wurden Francisco und sein Schwesterchen geläutert und sind im Glauben und in der religiösen Erkenntnis gewachsen. Drittens. Wir finden in den Verhören und Erinnerungen viele Beispiele, die diesen Wechsel dokumentieren. Francisco, der 2 Pfennige zahlte, um ein Vögelchen freizubekommen, und einer Frau Maria half, um ihre Herde zu sammeln, begann fleißig mit dem Gebet des Engels und dem vollen Rosenkranz, suchte oft das Allerheiligste zur Anbetung auf. Er ging vorbildlich mit den Gaben des Heiligen Geistes um, angefangen mit der Gabe der Weisheit und der Stärke, bis zur Frömmigkeit und Furcht des Herrn. Als er schon sehr krank war, teilte er im Vertrauen mit: Ich leide, um unseren Heiland zu trösten. Nichts weiteres. Andererseits Jacinta, die so sehr das Singen und das Tanzen liebte, angesichts der Drohung des kochenden Öls bezeugte, dass sie für die Sünder und für den Heiligen Vater leide. Nichts weiteres. Wir dürfen zusammenfassend sagen, dass sowohl Francisco wie auch Jacinta vor den Erscheinungen die ethische und kirchliche Aufrichtigkeit bezeugten, die in dem normalen Zustand einer Familie und eines Dorfes christlicher Wurzeln vorhanden war. Franziskos Spiritualität hat sich nach den Erscheinungen mehr durch die Liebe zu Gott gekennzeichnet, während Jacintas Sondergebiet in der starken Liebe zu den Sündern war. Viertens. Francisco und Jacinta waren 2 Geschwister und Freunde, doch waren sie voneinander sehr verschieden. Francisco war nachdenklich und uneigennützig. Jacinta dagegen war gesellig und possessiv. Der Junge hatte sich lieber zurückgezogen, um mit seiner Pfeife zu spielen und zu beten. Das Mädchen dagegen tanzte sehr gerne, sogar am Arm eines Sträflings. Die 2 Geschwister waren in den Erscheinungen verschiedenartig beteiligt. Ihr älterer Bruder Johannes, der am 19. August 1917 in den Valinhos bei der Erscheinung zugegen war, erzählt noch heute, mit etwas Humor und viel Weisheit: Lucia hat gesehen, gehört und gesprochen. Jacinta sah und hörte, hat aber nie gesprochen. Francisco hat nur gesehen, nichts gehört und nie gesprochen. Geschah nicht Ähnliches mit Saulus und seinen Begleitern auf dem Wege nach Damaskus? Fünftens, die christliche Treue war in der Spiritualität der Hirtenkinder stark und allgemein zu merken, sowohl vor wie auch nach den Erscheinungen. Nach den unerwarteten Ereignissen, die sie vor neue Forderungen gestellt haben, kam noch das hinzu, wovon die Bischofssynode von 1987 sprach: Alle Christen müssen die Leiden und Widerwärtigkeiten auf sich nehmen und sich mit dem Christi-Kreuz vereinigen, da erst dies dem christlichen Leben die wahre Richtung gibt. In Wirklichkeit und mit Liebe haben sich die Hirtenkinder Francisco und Jacinta mit dem Kreuze Christi verbunden. Sie lebten mutig das Martyrium des Unverstandenseins, der Krankheit und des Todes. Die beiden Kinder wären heute in dieser nachkonziliären und nachmodernen Zeit von sich und untereinander ganz verschieden. Sie würden sicher auch andere Entsagungen suchen, obwohl dieselbe Liebe sie dazu bewegen würde. Die Werte bleiben nämlich für immer und ewig auch dann, wenn sich die umständlichen Umrahmungen in Zeit und Ort oder die subjektiven Ausdrücke der Art und des Alters der Einzelnen ändern, wie bei jenem Kind, das zum Vater sagte, ich liebe dich wie eine Straße, weil eben die Straße nie endet. Ich bete zu Francisco, dem Tröster, dass er für uns bei Jesus Fürbitte einlege, und zu Jacinta, der großen Freundin der Sünder, dass sie uns mehr Kraft zur Bekehrung in Gerechtigkeit und Frieden erlangen möge. Leiria, 21. August 1999, Serafim, Bischof von Fatima. Es folgt nun die Einleitung zu dieser Schrift. Das Streben nach persönlicher Heiligkeit ist die Berufung aller Christen. Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Der Endpunkt dieses Strebens besteht in der Verwirklichung der frohen Botschaft Jesu. Die Seligen und Heiligen haben in ihrem Leben diesen Auftrag verwirklicht und werden deswegen von der Kirche beim Namen genannt. Gott hat seinem Volk im Laufe seiner Geschichte eine Wolke von Zeugen geschenkt, so Papst Johannes Paul II., durch die er uns gegenwärtig wird und zu uns spricht. Die ersten von ihnen waren die Apostel und Märtyrer, die durch ihr Blut das höchste Zeugnis des Glaubens und der Liebe gegeben haben. Ihnen folgten jene, die Christi Jungfräulichkeit und Armut entschiedener nachgefolgt und schließlich die übrigen, welche die christlichen Tugenden in ihrem Leben in heroischer Weise verwirklicht haben. Alle Seligen und Heiligen haben in ihrer Epoche beispielhaft das vorgelebt, was Christsein zu jener geschichtlichen Stunde hieß. Weil ihr Leben der Geschichte unterlag, war ihre Antwort eine geschichtliche, eine nach den Erfordernissen der Zeit neue Antwort. Ihre Heiligkeit war in ihrer Zeit die konkrete Ausprägung des göttlichen Willens. Ihr Leben ist wahrhaftig ein Wunder der Gnade und das schönste Zeichen der Präsenz Gottes unter uns. Da die Geschichte weitergeht, wird die Kirche auch in Zukunft immer andere, neue Selige und Heilige aufweisen können. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass alle Christen zur höchsten Heiligkeit berufen sind. Die Schwierigkeit besteht bei vielen darin, diese Heiligkeit in ihrer Zeit zu verwirklichen. Man dehnt die Spekulationen und Forderungen in dieser Hinsicht viel zu weit aus. Hört oder liest man von Heiligenleben, bekommt man leicht den Eindruck, dass viele Merkmale, die sich regelmäßig im Leben der Heiligen wiederholen, nur die sozialen Umstände der damaligen Zeit betonen und damit das Ideal der christlichen Heiligkeit verfälschen. Die beiden Seherkinder Francisco und Jacinta sind fast unsere Altersgenossen gewesen, sicher aber von unseren Eltern. Sie haben deswegen Recht, zu uns doppelt zu sprechen und geben uns eine große Lehre. Sie lebten weit entfernt von der Kultur und können keineswegs als Kinder unserer Zeit bezeichnet werden. Sie konnten nicht einmal lesen. Sie hatten niemanden, der sie in die Schule der Heiligkeit einführte oder ihnen behilflich sein konnte, ihre innere Welt durch Fachausdrücke dieser oder jener Spiritualität zu beschreiben. Kein Mensch kennt heute ihre Spiritualität vor den Erscheinungen unserer lieben Frau. Die Hirtenkinder Francisco und Jacinta sind auf der Hochebene der Aire-Gebirge nicht nur seltsam schöne Blumen, die lediglich einen wunderbaren Duft ausströmen. Obwohl vom Getriebe der Welt zurückgezogen, haben sie doch eine bedeutsame Mission erfüllt und verkörpern heute das christliche Ideal. Ihr Beispiel ist von außergewöhnlicher Wichtigkeit. Sie sind das lebendige Evangelium, dessen Worte sie unter Führung der heiligsten Jungfrau in die Tat umgesetzt haben. Von ihnen geht eine Anziehung aus, durch sie werden auch in anderen Menschen lebendige Impulse der Heiligkeit geweckt. Sie besaßen ein tiefes Wissen, sowohl von der Verderbnis des Menschen als auch von dem, was er zu seiner Rettung bedarf. Unsere Welt braucht gerade diese Einsicht. Bei der Beschreibung ihres Lebens spürt Schwester Lucia das Ungenügende des Ausdrucks. Das will sagen, was sie über die beiden Kinder schreibt, ist alles nur ein Stammeln, und das Wichtigste steht immer zwischen den Zeilen. Die Vermittlung eines lebendigen Eindrucks gelingt nicht einmal ihr, die mit ihnen lebte und im klaren Licht ihrer Geschichte stand. Eine unwiderstehliche Anziehungskraft fließt trotzdem aus diesen Kindern. Fast alle Menschen, die Lucias Erinnerungen an ihre Gefährten gelesen haben, empfanden diese charismatische Atmosphäre. Bei der Lektüre tritt ihnen die Gottesnähe fühlbar entgegen, und sie kommen den Lesern überwältigend zum Bewusstsein, so dass in ihnen der lebhafte Wunsch erweckt wird, ihnen ähnlich zu werden und der Schmerz, kein Heiliger zu sein. Die kleinen Seher sind wie ein Geläute. Jede Glocke hat ihren Klang, aber erst zusammen geben sie die ganze Tonfülle. Auf diese Musik der Ewigkeit möge man also hören, um die Botschaft der heiligsten Jungfrau zu erfassen, die diese Kinder in ihrem Leben sichtbar gemacht haben. Man muss allerdings hier betonen, dass sie nicht sie es sind, die aus der Reihe der einfachen Menschen von Al-Jusdrell herausgetreten sind, sondern Gott hat sie herausgenommen und zu einer besonderen Aufgabe berufen. Sie waren dann nach den Erscheinungen alle Zeit getrieben, innerlich auf dem Weg vorwärts zu schreiten. Sie schienen mit dem Erreichten nie zufrieden zu sein, weil es im Leben keine Vollendung gibt. Es war für sie nie genug. Die Nähe Mariens wirkte sich in ihnen in einer brennenden Gottesliebe aus. Diese Liebe machte sie heilig und aus ihr floss die aufopfernde Liebe für die Mitmenschen, die ihr Leben so groß machte. Die kleinen Hirtenkinder von der Serra d'Aire haben sich auf diesem Weg in kurzer Zeit zu wahren Riesen im Himmelreich entwickelt. Gott, der Künstler der Seelen, wiederholt sich selbst nie. So strahlte sein Licht wunderbar auf dem dunklen Firmament des Ersten Weltkrieges im Leben dieser Kinder, die anschließend der ganzen Welt sein Licht und seine barmherzige Liebe vermitteln sollten. Diese Kinder waren ohne Lehrer, ohne Vorbilder und ohne Form von irgendwelcher Spiritualität. Sie sind aber zu authentischen Zeugen von jener Botschaft geworden, die sie vom Engel und von der heiligsten Jungfrau bekommen haben. Sie haben schnell erkannt, dass Abtötungen, Verfolgungen und Krankheit Zeilen sein können, auf denen die Botschaft geschrieben werden kann. Und so kann man heute die verwirklichte Botschaft von ihrem Leben ablesen. Es konnte auch nicht anders sein. Die verborgene Haupttriebfeder war die Gnade, die Heiligen Christus ähnlich macht. So fuhr er in den Seelen der Kleinen mit seiner eigenen Epiphanie fort. Er verlieh ihnen seine Heiligkeit von gestern, von heute, von morgen, seine Heiligkeit für immer. Zu dieser hat der Herr auch uns berufen, als er sagte, »Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist.« Hören wir nun die Stimme der höchsten kirchlichen Autorität. In die Schar der Kinder, die auf die Liebe Jesu besser und mit höchstem Eifer geantwortet haben, glauben wir die Diener Gottes, Francisco und Jacinta Marto, einschreiben zu können, die von den ihnen gewährten Gnadengaben zahlreiche Früchte in sich aufnahmen und in wenigen Jahren zu großer Vollkommenheit gelangten, indem sie Christus nachahmten und die christlichen Tugenden pflegten. Obwohl zart an Jahren, hinterließen sie uns ein Zeugnis der Ergebenheit in den Willen Gottes, glühend in der Liebe zum unbefleckten Herzen Marie, eifrig bemüht, unseren Herrn zu trösten, wenn ihn Menschen durch Sünden beleidigt hatten, bittend und leidend in den Anliegen der Kirche sowie für die Bekehrung der Sünder. Dekret über den heroischen Tugendgrad von Francisco und Jacinta am 13. Mai 1989. In Anlehnung an die Predigten vom verstorbenen Bischof Francisco Rendeira von Coimbra, die er während der 50-Jahr-Feier des Todes von Francisco und Jacinta gehalten hat, geben wir die Spiritualität der beiden Diener Gottes in ihren charakteristischen Linien wieder. Wir fügen von unserer Seite noch einige Aspekte hinzu, die diese Themen in der Zwischenzeit bis heute geklärt oder erweitert haben. Nun folgt die Predigt von Francisco Rendeiro, Bischof von Coimbra, an die Pilger in Fatima am 13. März 1970. In dem kurzen Abstand von nur 10 Monaten zwischen dem 4. April 1919 und dem 20. Februar 1920 gingen die beiden Geschwister Francisco und Jacinta Marto zum Himmel. Wir begehen die 50-Jahr-Feier dieser beiden Todestage, die von unserer lieben Frau mit großer Genauigkeit angekündigt wurden. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns darüber unterhalten, weil es sich um zwei Protagonisten der Ereignisse von Fatima handelt, um zwei Kinder, die eine Antwort auf diese Ereignisse darstellen. Deshalb glaube ich, mich in der Predigt dieser Gedenkmesse des Todes der beiden Kinder einige Augenblicke dabei aufhalten zu können, mit euch über den Weg der Gnade in den Seelen von Francisco und Jacinta nachzudenken. Ich werde mich bemühen, nicht zu lange bei Punkten zu verweilen, die eine einzigartige Gnade für die Einzelnen waren und nur ihnen allein gewährt wurden, und werde versuchen, die Aufmerksamkeit auf jene Aspekte zu richten, die allgemein sind und so leichter für uns alle Vorbilder sein können. Christus erklärte, dass es im Haus seines Vaters viele Wohnungen gibt. Folglich gibt es auch viele Wege, um in dieses Haus zu gelangen. Der Geist des Herrn weht, wo er will und wie er will. Die Richtungen dieses geheimnisvollen Wehens jedoch, das die Seelen zu Gott führt, sind wohl abgegrenzt mit Bahnen, die leicht erkannt werden können. Ein erster Grundbestandteil der Heiligkeit dieser beiden Kinder ist unbestreitbar die Familie. Viele heute kanonisierte Heilige wurden im Schoße einer heiligen Familie geboren und wuchsen dort auf. So war es auch bei Francisco und Jacinta. Die Eltern von Francisco und Jacinta werden vielleicht nicht heilig gesprochen werden, was auch nicht wichtig ist. Sie werden sich auch nicht sehr von anderen Eltern in ihrem Dorf unterschieden haben. Jedoch in dem Haus, wo diese Kinder geboren wurden, herrschte eine gänzlich christliche Atmosphäre, die auf dem Fundament einer gediegenen, natürlichen Ehrbarkeit ruhte. Es ist gleichfalls sicher, dass die Gnade grundsätzlich eine Seele verwandeln kann, die in einer gegensätzlichen Atmosphäre lebt. Aber normalerweise wählt Gott geeignete Beete zur Entfaltung seiner Blumen. Die Liebe zur Wahrheit, man darf nicht lügen, war eine grundlegende Norm der Erziehung in jener Familie, eine Norm, die den Kindern viel Leid bringen sollte, als es hieß, dass die Geschichte der Erscheinungen von ihnen erfunden worden wäre. Gerade aber, weil sie nicht lügen wollten, beharrten sie so fest auf ihren Behauptungen. Die Liebe zur Reinheit war ein anderes Charakteristikum dieser Familie. Zerstreuungen, Worte, persönliche Haltung, alles war dort ehrenhaft, taktvoll und rein. Ein anderer charakteristischer Zug jener Familie war die christliche Frömmigkeit beim Gebet, in der Sonntagsmesse und beim Empfang der Sakramente. Vielleicht haben sich die Eltern in diesen natürlichen und übernatürlichen Tugenden nicht sehr von anderen unterschieden, aber sie pflegten sie mit Sorgfalt und gestalteten auf diese Weise tief die Seelen ihrer Kinder. Als die Stunde der außerordentlichen Gnaden kam, fand der Herr den Weg offen und den Weg und den Boden vorbereitet. Wenn ich auf dieses Werk der Eltern Bezug nehme, geschieht es deshalb, weil wir heute wie immer uns davon überzeugen müssen, dass sich christliche Erziehung nicht auf den Einzelnen beschränken kann, sondern sich in Gemeinschaften vollziehen muss, wobei die Familienbasis und Fundament aller anderen Gemeinschaft bleiben. Am 13. Mai 1917 war Jacinta 7 und Francisco fast 9 Jahre alt. An diesem Tag öffnet sich für sie ein neuer Weg und ihren verblüfften Augen zeigt sich eine weiße Gestalt, glänzend von Licht, die ihnen sagt, dass sie vom Himmel sei. Die Erscheinung verspricht ihnen, dass sie in den Himmel kommen werden und stellt ihnen diese außerordentliche Frage. Wollt ihr euch Gott anbieten, um all die Leiden zu ertragen, die er euch zu schicken wünscht als Akt der Wiedergutmachung der Sünden, durch die er verletzt und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Ja, wir wollen das tun. In diesem Dialog von nur wenigen Minuten machten jene Kinder die mystische Erfahrung, die die Richtung ihres Lebens festlegte. Hier liegen die fundamentalen Elemente der Spiritualität der Seherkinder. Die anderen Begegnungen mit der Erscheinung stellen diese Elemente dar und charakterisieren sie. Das Wesentliche aber ist in dem ersten Dialog enthalten. Das erste Element ist der Himmel, von dem unsere liebe Frau kommt, der Himmel, den sie ihren Gesprächspartnern verspricht. Hier stehen wir vor der Eschatologie des menschlichen Lebens. Gott erschuf uns für den Himmel. Der Christ ist ein Pilger auf dem Weg zum Himmel. Die Mutter Gottes kommt vom Himmel. Die Kinder werden in den Himmel kommen, wenn es auch noch einige Zeit dauert, in der sie viele Unannehmlichkeiten zu erleiden und viel zu beten haben. Ein ihnen bekanntes und vor kurzem verstorbenes Mädchen ist schon im Himmel. Ein anderes ihnen bekanntes Mädchen ist, gemäß den Aussagen der Jungfrau Maria, im Fegefeuer, also auf dem Weg zum Himmel. Man sagt, dass es Johannes der 23. selbst war, der auftrug, das 7. Kapitel von Lumen Gentium zu studieren. Die heutige Fassung gab ihm das Konzil. Die Kirche wünscht, dass die Christen zum Himmel schauen, als zum Ziel ihrer Pilgerschaft. Sie sollen an den Himmel denken, nach dem Himmel verlangen und alles tun, um dorthin zu gelangen und eines Tages die Worte hören zu dürfen, kommt, Gesegnete meines Vaters, in das Reich, das euch für die ganze Ewigkeit bereitsteht. Das andere Element ist die Gefahr, verloren zu gehen, die Gefahr der Hölle, welche die Jungfrau den Kleinen bei der dritten Erscheinung am 13. Juli 1917 zeigen wollte. Die Sünde führt zur Verderbnis und zur Hölle. Die Kleinen haben die Verdammten geschaut und waren erschrocken bei dieser Schauung und auch bei dem Gedanken, dass so viele Menschen auf dem Weg des Verderbens wandeln. Die Erscheinung hat ihnen auch klar gesagt, dass sie wegen der Sünde kam, weil der Heiland sehr beleidigt ist. Gerade daraus entstand das entscheidende Element in der Botschaft. Sie wurde mit einer außergewöhnlichen Feinheit in der Form einer Frage an die Kleinen gerichtet, die aber voll und ganz die Freiheit der Kinder bestehen ließ. Wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird zur Buße für alle Sünden, durch die ihr beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Die Antwort kam ganz spontan, einfach und entzückend großherzig. Ja, wir wollen. Es ist das Ja des Geschöpfes auf das Angebot Gottes, das Ja der Freiheit und des Vertrages, das die Richtung ihres ganzen inneren Lebens bestimmen sollte. Dieses Ja der Seherkinder ist das Ja aller hochherzigen Seelen, die in Wahrheit aussprechen, dein Wille geschehe. Wenn das Ja vollgegeben wird, umfasst es die Ganzhingabe des Geschöpfes an den Schöpfer. Als Antwort auf diese Hingabe entspricht von Seiten Gottes fast immer die Besitzergreifung. Wir hören von den Heiligen sehr oft Ausdrücke, die wunderbar schildern, was geschieht. Denn Großes hat an mir getan, der Mächtige, sagt die heiligste Jungfrau. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, ruft der heilige Paulus aus. Wenn das geschieht, beschreitet der Mensch wahrhaftig Gottes Bahn durch einen innerlichen freien Akt, der ihm erlaubt, in Wahrheit zu sagen, ich lebe, aber nicht mehr ich bin es, der lebt. Wir sehen in der Sprache der geistlichen Theologie, dass der Heilige Geist mit seinen Gaben in der Seele wirkt. Ich glaube, es wäre sehr interessant, ein Studium über die Gaben des Heiligen Geistes in den Seelen der Hirtenkinder zu machen. Wir würden in ihnen eine wunderbare Veranschaulichung der Angaben der geistlichen Theologie entdecken. Als Beispiel möchte ich die Gaben der Stärke und des Verstandes erwähnen. Sie heben sich am besten hervor und stehen im deutlichen Kontrast zum zarten Alter dieser Kinder. Es ist sehr schwer zu sagen, wo die Gabe der Stärke beginnt, weil es auch sehr schwer ist, die Grenzen der natürlichen Widerstandsfähigkeit festzustellen. Wenn wir aber sehen, wie die Kinder dieses Alters allen Drohungen ihrer Familie widerstehen, die sie zwingen wollen, alles zurückzuziehen, wenn wir sehen, wie sie Geld und Schmuck zurückweisen, die ihnen angeboten werden, um das Geheimnis zu verraten, und wenn wir vor allem beobachten, wie sie sogar das Martyrium ins Auge fassen, um dieses Geheimnis nicht zu verraten, müssen wir unbedingt anerkennen, dass wir vor Haltungen stehen, die durch menschliche Kraft nicht zu erklären sind. Der Christ braucht absolut die Gabe der Stärke, um seiner Berufung treu zu bleiben, um in der Tugendübung durchzuhalten und um den Versuchungen jeden Tag zu widerstehen. Es gibt aber auch entscheidende Stunden, in denen wir vor der schrecklichen Wahl zwischen Apostasie und Treue stehen, und zwar auf Kosten unseres eigenen Lebens. Die Hirtenkinder befanden sich in dieser Situation, als der Kreisvorsteher von Villanova de Orem ihnen mit dem kochenden Öl drohte. Es handelte sich zwar um eine vorgetäuschte Drohung, doch die Kinder meinten, dass es sich um Wirklichkeit handelte. Sie betraten mit Entschiedenheit den Weg des Todes. Wenige Jahre vorher sah ein Kind desselben Alters, Maria Goretti, den Dolch auf ihre Brust gerichtet, um sie zur Sünde zu zwingen. Sie hat aber nicht gezögert. Sie wollte lieber sterben, wie es in der Tat geschah, durchbohrt von diesem Dolch, statt ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Solche Akte sind von höchster Entscheidung und sie können nicht ohne eine besondere Intervention Gottes durch die Gabe des Heiligen Geistes erklärt werden. Das Martyrium ist das große Zeichen der Treue zum Herrn. Die Seherkinder haben nicht gezögert und gingen bereit zum Martyrium, das aber nie vollendet wurde. Die andere Gabe des Heiligen Geistes, die sehr klar im Leben der Seherkinder zum Erscheinen kommt, ist die Gabe des Verstandes. Der Heiland dankt im Evangelium dem Vater, weil er sein Geheimnis den Kleinen und Demütigen offenbart und es den Weisen verbirgt. Die Gabe des Verstandes geht unvergleichlich weiter als der menschliche Verstand in der Erforschung der Wahrheiten und in allem, was mit der übernatürlichen Ordnung in Verbindung steht. Eines der Geheimnisse, die am schwierigsten zu durchdringen sind, ist das Geheimnis der Sünde und ihrer Wiedergutmachung. In der Botschaft unserer lieben Frau geht es in der Hauptsache um die Offenbarung von Gott als dem, der wegen unserer Sünden verletzt wird, und dann um die Bitte von Gebet und Opfer zur Wiedergutmachung der Beleidigungen und der Bekehrung der Sünder. Der kleine Francisco verstand sich am besten auf die Wiedergutmachung der Verletzung gegen Gott. Den Beleidigten Jesus trösten, das war seine große Leidenschaft. Jacinta widmete sich mehr der Bekehrung der Sünder. Sie wollte mehr allen Leuten die Hölle zeigen, um sie davor zu bewahren, in diesen Abgrund zu fallen. Beide Kleinen versuchten nun auf möglichen Weisen, alle möglichen Weisen, Opfer für die Sünde zu bringen. Weggabe ihrer Butterbrote an Arme oder Tiere, der in die Länge gezogene Durst, den sie während der langen Sommermonate ertrugen, indem sie entweder gar kein Wasser tranken oder nur Schmutziges als größere Buße. Die Kordel, die sie bei Tag und Nacht eng umschnürten, das Leiden während ihrer Krankheit, die ihren Tod zur Folge hatte. All diese Bußübungen sind beeindruckend. Was aber am eindrucksvollsten ist, ist der Beweggrund. Die Rettung der Sünder. Die heiligen Geschichte kennt Beispiele großer Helden der Nächstenliebe. Der heilige Johannes von Gott, der nachts durch die Straßen von Granada ging, um in sein Hospital die verlassenen Kranken aufzunehmen und dieselben aus dem Hospital zu retten, als es brannte. Der heilige Vinzenz von Paul, der in die Häuser der Armen ging, um ihnen ihre Not etwas zu lindern. Und die heilige Königin Elisabeth, die Brot und Geld austeilte, um den Hunger der Bedürftigen zu stillen. Aber außer der Nächstenliebe, die auf körperliche Bedürfnisse hinzielt, gibt es jene, die die Krankheit der Seele heilen will. Sich von körperlichen Bedürfnissen beeindrucken zu lassen, ist relativ einfach. Wohltätigkeit wird auch ohne Glauben aus reiner Menschenfreundlichkeit heraus ausgeübt. Aber eine edlere Nächstenliebe, Frucht der Gabe des Verstandes, der das Geheimnis der Sünde durchdringt, ist es, uns vom Schicksal jener bewegen zu lassen, die in der Sünde leben und Gefahr laufen, ihre Seele für immer zu verlieren. Das Licht Gottes drang in die Seelen dieser Kinder von Fatima, die Gabe des Verstandes ließ sie die Gefahr der Sünde begreifen und veranlasste sie, ein heroisches Leben der Entsagungen einzuschlagen, um die Sünder vor der Hölle zu bewahren. Wir müssen hier mit unserer Betrachtung der Botschaft der Kinder von Fatima stehen bleiben. Einen wichtigen Punkt wollen wir aber noch klären. Wir glauben zuweilen, dass heldenhafte Tugendhaftigkeit einigen wenigen vorbehalten ist, die Gott, wie diese Kinder, dazu ausersehen hat. Wir glauben, die Heiligkeit sei mit außergewöhnlichen Umständen verbunden, wie mit den Erscheinungen im Fall von Fatima. Es wäre ein Irrtum, so zu denken. Erinnern wir uns daran, dass es im Haus des Vaters viele Wohnungen gibt und so viele Wege, zu ihnen zu gelangen. Denken wir vor allem daran, dass Heiligkeit nicht in außergewöhnlichen Ereignissen aufgehen muss, sondern vielmehr in der Treue zur Gnade des Herrn. In unserem Zeitalter ist eine eingehende Lehre über die Heiligkeit vonnöten, denn Gott will uns heilig machen und unsere Zeit braucht Heilige. Heilige Erwachsene und Kinder, Heilige aus einfachen und gehobeneren Gesellschaftsschichten. Es ist nötig, die Menschen daran zu erinnern, dass die Heiligkeit im Keim in der Gnade der Taufe und der Firmung ist. Diese beiden Sakramente geben uns die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes mit seiner heiligmachenden Gnaden. Wesentlich ist unsere Erwiderung auf diese Gnade, wie sie letzten Endes in jenem Dialog bei der ersten Erscheinung in Fatima enthalten ist. Wollt ihr euch Gott anbieten? Ja, wir wollen. Dieser Dialog jedoch wiederholt sich auf geheimnisvolle Weise in jedem von uns, in den verschiedensten Augenblicken des Lebens. Die Erscheinungen sind ein außergewöhnliches Phänomen. Der Ruf Gottes in einfacher Form geschieht alle Tage. Lasst uns den Herrn um die Gnade der Treue bitten. Lasst uns ihn darum bitten, uns zu helfen, auf seine Rufe mit jenem so einfachen, aber so wunderbaren und so verpflichtenden Wort zu antworten: Ja, wir wollen. Soweit diese Predigt von Bischof Francisco Rendeiro von Coimbra.